Bevor es mit der neuesten Folge Boden und Ständig losgeht, ein kurzer Hinweis auf die Lemken Blue Deals 2026. Beim Kauf eines Anbau- oder Aufsattelflugs sicherst du dir aktuell 500 Euro Preisvorteil pro Körperpaar. Mehr Infos wie immer in den Shownotes unter www.lemken.com oder direkt bei deinem Lemken-Händler. Also am besten kurz melden, solange die Aktion noch läuft. Viel Spaß!
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit Carina und mit mir. Hallo Carina, wie geht's dir heute am Montagmorgen?
Ja, guten Morgen Johannes und guten Morgen liebe Zuhörer. Mir geht's eigentlich ganz gut am Montagmorgen, wieder zur gewohnten Zeit. Johannes, wie geht's dir? Wie war der Urlaub? Ich hoffe, du musst ja eigentlich top erholt sein.
Ja, der Urlaub war sehr schön. Wir waren ja an der Ostsee. Aber da ist ja auch schon wieder, ich bin ja letzte Woche Montag aus dem Urlaub zurückgekommen. Also der ist schon wieder,
trotzdem.
Dann war ich ja auch schon wieder 2 Tage arbeiten und deswegen, also ich fühle mich noch erholt und der Urlaub war auch sehr schön. Wir hatten bestes Wetter an der Ostsee, auch in Dänemark hatten wir gutes Wetter, wir waren noch 2 Tage in Dänemark.
Schön.
Da habe ich mir auch noch so einen kleinen Kindheitswunsch erfüllt. Wir sind dann zum Legoland gefahren,
Wo
ich auch als Kind früher immer hin wollte. Und dann habe ich gesagt, komm, unser Sohn, der spielt auch so gerne mit Lego, haben wir gesagt, komm, dann fahren wir mal zum Legoland.
Schön.
Ist auch eine Reise wert. Aber ich habe wieder festgestellt, ich bin nicht so der Freizeitpark-Typ, muss ich sagen. Dieses Anstellen und dann kurz irgendwo mitfahren und wieder anstellen.
Ja.
Das ist nicht so meins, muss ich sagen.
Aber fährst du Achterbahn und sowas? Kannst du das?
Ja. Kann ich schon, aber wir standen zum Beispiel bei einer Achterbahn irgendwie eine halbe Stunde an oder so und dann fährt man ja 1:30 oder so und du denkst so, ja, schön. Und jetzt stellen wir uns doch mal. Nein, zum Glück waren die Sachen für die Kleinkinder waren dann nicht so stark besucht. Da ging es dann deutlich schneller. Irgendwelche kleinen Karussells oder so eine Bimmelbahn, wo man dann durch so eine Safari fuhr mit Lego-Figürchen, also mit so großen nachgebauten Tieren. Ja, das war schon eine Reise wert. Und vor allen Dingen auch gibt es da auch so einen Bereich, der so Miniaturwelt, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau hieß, aber es war quasi so Städte mit Lego nachgebaut, so ähnlich wie bei diesem Miniaturwunderland in Hamburg, wo dann irgendwelche Baustellen, dann fahren da Lego-Dinger, dann fährt da so eine Lego-Feuerwehr und dann kommt da so eine Leiter hochfahren und so, eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Das fand ich noch fast am interessantesten, muss ich sagen.
Ich oute mich ja, ich bin ja nicht der Autobahnfahrer schon, der Achterbahnfahrer. Ich kann das ja überhaupt nicht gut. Also Geschwindigkeit und alles macht mir gar nichts aus, aber Punkt 1, ich habe immer nicht so ein Vertrauen in die Dinge. Und Punkt 2, ich habe halt echt auch mit meinem Gleichgewichtssinn da ein Problem.
Ja.
Also wenn ich da einmal so durchgeschüttelt bin, dann laufe ich da rum, als hätte ich irgendwie 3 Promille danach und ich kann das gar nicht mehr gut. Also wir waren auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren noch mal im Phantasialand, hatten wir einer Freundin geschenkt, die wollte unbedingt mal zu diesem Wintertraum heißt es, glaube ich, oder so, ne?
Ja, hab ich mal
und ich habe mich dann nochmal mit auf die Coloradobahn getraut, die ja wenigstens kein Looping oder sowas hat. Und spätestens als es dann ins Dunkle ging und man ja nicht mehr weiß, wo man von rechts nach links geschleudert war, und dann bin ich da runter, habe ich gesagt, ja, okay, war schön, aber reicht dann auch für den Rest des Tages. Ich brauche das nicht.
Ja, aber dann ist das auch, dann denke ich mir auch immer, wenn du wirklich nicht so eine Begeisterung hast für diese Achterbahn, ist das auch immer viel Geld. Dann kostet ja auch einiges
das
oder Eintritt,
so.
Ne?
Ja.
Und du denkst, ich denke mir dann immer, das ist immer noch günstiger, als wenn man irgendwo auf Kirmes auf solche Fahrgeschäfte geht. Das habe ich noch nie gemacht, muss ich sagen. Aber ja, also mich haut das nicht vom Hocker, aber ansonsten fand ich damit diese Lego-Welten, das war schon sehr interessant, muss ich sagen.
Ja,
da waren, es ist aber so versteckte Kleinigkeiten, die man sieht, da freuen sich die Kinder und so und das ist die Hauptsache.
Wollte gerade sagen.
Mein Highlight in Dänemark war tatsächlich, dass man damit, wusste ich auch vorher nicht, man konnte da mit dem Auto bis ans Wasser am Strand fahren.
Was? Echt? Nee, das wusste ich auch nicht.
Da irgendwie auf so einer Insel, Farnö heißt die, und dann konnte man da irgendwie, habe ich dann eingegeben, man muss zum Strand fahren und dann wollte ich da parken und dann halt wie in Deutschland und in Holland über die Düne zum Strand gehen und dann fuhren alle Autos an mir vorbei und ich dachte, hey, was fahren denn die Autos hier jetzt alle so vorbei? Dann bin ich auch mal hinterher gefahren und dann stand ich da, war da so auf der Einfahrt, das ist dann wirklich festgefahrener Sand, ging dann so ein Priel, heißt das ja, an der Nordsee, eine Wasserader so da durch. Da habe ich gedacht, da kann ich jetzt nicht durchfahren. Da habe ich erstmal das Auto davor stehen lassen, da fuhren aber eine Auto Auto nach dem anderen da durch. Und ich dachte, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann bin ich auch da durchgefahren. Und dann stand man nachher mit dem Auto direkt vorne am Wasser. Also das ist alles so festgefahrener Strand gewesen. Ja. Also so etwas nasserer Sand, sodass man auch fahren konnte. Jetzt nicht so ein staubiger Sand. Mhm. Ja, und dann standen wir da mit unserem Auto direkt am Strand. Es war auch nicht so schönes Strandwetter. Also ein bisschen windig. Ja, wusste ich auch nicht. Aber anscheinend ist das wohl in Dänemark üblich. Und da kann man auch direkt am Strand wohl zelten oder dann mit seinem Campingwagen sich hinstellen und dann da schlafen, was ja auch ganz cool ist. Ja. Also das war eine kleine Überraschung für mich. Ja, ansonsten bin ich jetzt wieder hier ins Arbeitsleben gestartet.
Ja, schön.
Ja, und bei dir, Carina, die Ernte soweit abgeschlossen?
Die Ernte abgeschlossen, ja, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht mehr, aber haben wir in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen? Ja, ich glaube schon, ne? Aber da hatten wir den Rest noch.
Nee, ich glaube, ihr hattet noch was stehen, oder?
Ja. Ja, ich meine schon. Ja, nee, mittlerweile haben wir alles abgeschlossen und sind auch mit der Stoppelbearbeitung eigentlich ganz gut bei. Und ja, es ist ja jetzt auch schon so, ne? Fängst ja jetzt schon an, dir Gedanken zu machen von wegen Rapsaussaat und Co. Also hier ist es jetzt auch tatsächlich sehr trocken. Also es ist auch kein Regen wieder in sich. Das habe ich ja eigentlich schon gesagt, so nach dem Motto, ne? Jetzt kommt hier wieder wochenlange Trockenphase und dann legen wir den Raps wieder in den Staub, aber mal gucken, wie es kommt. Ja, und ansonsten das Übliche halt, ne? Also wir sind auch schon dabei, jetzt die Tritikale wurden zum Beispiel jetzt dann auch abgeholt schon. Die haben wir schon verladen komplett, dann ist der erste Mähdrescher schon sauber. Ja, also wird ja nicht langweilig, ne? Also jetzt kommt ja eigentlich noch die nächste arbeitsintensive Zeit, sage ich immer. Das geht ja dann wirklich irgendwie so ein ins andere mit, ja, Stoppelbearbeitung, Aussaat, Zwischenfrüchte, Raps, dann irgendwann eine Kartoffelernte, Aussaat, Gerste, Weizen, alles gleichzeitig gefühlt. Und von daher haben wir ja noch ein bisschen was vor uns.
Ja, ja, hört sich gut an. Aber das ist echt so, jetzt haben wir wieder so richtig, das habe ich gestern auch irgendwie am Wochenende mit jemand drüber gesprochen, so, man hat jetzt wieder so richtig trocken Zwischenfruchtaussaat und man wartet jetzt wieder, wartet man jetzt auf Regen, der eventuell irgendwann kommen soll oder nicht, oder fängt man jetzt an zu säen und hofft dann, dass der Regen kommt, oder man sät dann, wenn es geregnet hat, oder. Aber ist denn eure Ausfallgetreide gut aufgelaufen jetzt? War noch genug Feuchtigkeit im Boden, oder?
Bisher, ja. Also wir haben auch noch jetzt zwei Stoppelfelder noch umgebrochen letzte Woche. Da muss man auch sagen, da hat's auch, also ne, wenn es noch Stoppelfeld war, hat's auch nicht so gestaubt. Also wir haben halt auch gesagt, komm, ne, wir probieren's. Und das ging auch noch sehr gut, weil schon auch noch Feuchtigkeit im Boden war. Wenn man natürlich jetzt hier das zweite beziehungsweise dritte Mal über die Gerstenstoppe, also schon über das bearbeitete Feld fährt, dann ziehst du nur noch eine Staubwolke hinter dir her. Also da warten wir jetzt dann auch mal, dass hoffentlich vielleicht nochmal Regen kommt.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, bis jetzt ist es eigentlich ganz gut aufgelaufen, doch. War ja auch, ne, muss man ja auch einfach dazu sagen, es waren ja auch 2 Wochen Regen und also wirklich auch bedecktes Wetter und so, da war auf jeden Fall noch genug Feuchtigkeit im Boden, zumindest auch auf den, also auch ein bisschen standortabhängig wie immer, ne, auf den Sandbüchsen natürlich jetzt auch nicht mehr so viel, aber ja, wir arbeiten uns da langsam voran, da wo es geht, geht's und wo nicht, nicht. Das bleibt dann jetzt einfach abzuwarten.
Ja, schön. Ja, Carina, bevor wir jetzt, wir haben heute wieder Woche mit Gästen. Noch eine Sache, Carina, habe ich wieder vergessen zu fragen. Du hast mit Sicherheit noch Feedback gekriegt, oder?
Ja, wir haben tatsächlich sehr viel Feedback bekommen, vor allen Dingen zu dieser Diskussion, die wir hatten. Kommunikation früher ohne Handy und Co., ne, wie das eigentlich alles so funktioniert hat oder wie das früher so lief. Und habe ich sehr viele, sehr lange und sehr interessante Nachrichten bekommen. Und die eine Nachricht zum Beispiel von Johannes würde ich einfach mal vorlesen. Der schrieb, hallo Carina, Rückmeldung zum Podcast. Ich hatte die Diskussion mit meinem Vater, wie es früher mit der Kommunikation lief, beim Häckseln oder so. Er sagte, dass es gar nicht so wichtig war, weil man gar nicht so viel Stress hatte. Das war natürlich auch so ein Punkt, ne, wo ich gesagt habe, es war, glaube ich, auch früher einfach noch ein bisschen entspannter. Das Mittel der Wahl war das vorherige Abfahren der Flächen. Er sagte, dass ihm zum Beispiel vor dem Häckseln einfach vom Ausbildungsherrn die zu häckselnden Flächen im Auto gezeigt wurden. Zusätzlich gab es dann auch Funkgeräte. Mein Opa wiederum meinte, dass man durch die geregelten Abläufe früher mehr Intuition hatte. Er war früher, wenn er zum Beispiel flügen war, immer pünktlich um 12 beim Essen da gewesen, teilweise ohne jegliche Uhr. Wahrscheinlich die innere Uhr, weil dann der Magen geknurrt hat. Ja. Ich wiederum habe dieses Jahr meinen kleinsten Bruder, 16 Jahre alt, zum ersten Mal als Abfahrer beim Dreschen dabei gehabt. Wir konnten über AirPods beim Abbunkern im Fahren uns unterhalten und ich ihm unmittelbar in Aktion alles erklären. Das ist schon verrückt, wie sich die Zeiten so schnell drehen. Und das sehe ich halt ähnlich. Also ne, das war ja eigentlich ähnlich auch zu dem, was wir gesagt haben. Ich finde das auf der einen Seite voll gut, aber auf der anderen Seite ja auch dieses Thema vom Opa, ne, mit der Intuition. Ja. Die geht natürlich immer so ein bisschen verloren über die Zeit und über die Mittel. Ja, und das stimmt. War eigentlich so durchweg habe ich viele ähnliche Nachrichten zu bekommen, dass das ja eben früher so war, dass man sich da mehr auf sein Gefühl und so halt einfach verlassen hat, ne?
Ja, ich glaube schon, ich glaube, dass das wirklich so ist und dass das auch früher so gelebt wurde. Ich weiß auch, auf meinem Ausbildungsbetrieb, wenn wir da irgendwie, der Opa, wenn der irgendwie unterwegs war auf dem Acker, war der ja nicht mehr so oft, aber der ist auch immer irgendwie dann reingekommen, auch zum Mittagessen, ne? Also, ja. Weißt du, dieses Reinkommen, alle sitzen zusammen am Tisch, da gibt's ja auch heutzutage auf vielen Betrieben dann zum Beispiel gar nicht mehr. Aber das hat jetzt eigentlich nichts mit dieser Kommunikationsgeschichte zu tun, aber ja. Da sind halt doch geregelte Abläufe, die vieles wahrscheinlich dann einfacher gemacht haben, weil man sich da ja sowieso dann getroffen hat und nochmal was besprochen hat, wo es jetzt weitergeht und so. Und jetzt macht jeder seine Sachen da und irgendwie muss man ja doch dann miteinander kommunizieren, weil man das sonst persönlich dann gemacht hätte mit, gegenüber sitzen. Im besten Fall am Tisch beim Essen.
Und Carsten hat mir übrigens auch geschrieben, hey, hab heute auf dem Drescher die aktuelle Podcast-Folge gehört und ja, Drescherfahrer telefonieren aus Langeweile. Allein heute fast 50 Telefonate. Also war auch da meine Vermutung nicht ganz falsch, glaube ich.
Ja, zum Glück aus Langeweile und nicht, weil irgendwelche Defekte auftreten. Das ist doch schon etwas.
Im besten Fall ja. Ja, das war so durchweg das positive Back, wie immer, ja.
Ja, dann würde ich sagen, noch eine Sache in Lemken, für Lemken. Wir haben im Moment unseren Frühkauf ja noch am Start mit wirklich guten Rabatten für alle Arten von Geräten eigentlich, muss man fast sagen. Mit Rabatten, die teilweise sogar bis in den fünfstelligen Bereich reingehen. Also da kann man wirklich richtig Geld sparen. Wer da also noch Bedarf hat an Frühjahrs- und Herbstgeräten, der kann gerne mal einen Blick werfen, einfach mal eingeben, Frühkauf Lemken. Und dann kommt man eigentlich direkt auf die richtige Seite. Und jetzt würde ich sagen, holen wir doch mal unsere dazu.
Verrat mich schon zu viel.
Ja, jetzt sitzen wir hier mit unseren zwei Gästen. Einmal ist das die Freya, die ist dabei. Preisgekrönte Agri-Influencerin, Anbauberaterin in der Kartoffelsparte, die User auf Instagram regelmäßig mit aufs Feld nimmt, wo sie mit Klischees aufräumt und Herausforderungen in der modernen Landwirtschaft darstellt. Dann haben wir noch dabei die Christiane, bekannt als Agrarfuchs auf Instagram, die regelmäßig über ihren Familienbetrieb in Rheinland-Pfalz berichtet und auch da moderne Landwirtschaft hautnah darstellt. Schön, dass ihr zwei heute mit dabei seid.
Hallo Mädels. Schön, euch wiederzusehen, wenn auch nur digital.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich hatte schon zu meinen Kollegen gesagt, ich bin heute umringt von geballter Kartoffelkompetenz aus allen Bereichen, sei es aus der Züchtung, aus dem Anbau, ja sogar zweifach aus dem Anbau dann sogar. Aber darum soll es heute ja.
Und nur auch von Mädels, Johannes.
Auch das ist eine Premiere. Ne? Haben wir schon mal mit zwei, ja sicher, mit Hannes und Jan haben wir ja schon mal aufgenommen.
Genau,
haben
da
wir
hatte ich
drei
Männer.
Kerle. Drei Kerle und jetzt haben wir mal drei Frauen. Aber sonst haben wir tatsächlich, das ist das erste Mal oder zweite Mal, dass wir mit so vielen Leuten aufnehmen gleichzeitig, oder? Fällt mir gerade.
Ich glaube schon, ja.
Naja, so viel dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, weil ihr seid der wichtigste Teil von unserer Mission Agritechniker bei Lemken. Dazu aber später mehr. Ich würde jetzt erstmal bitten, dass ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellt für die Zuhörer, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen oder noch nicht so auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen, sich vorzustellen?
Ja.
Wenn
sich keiner,
keiner traut, dann Freya, dann fang du doch einfach an.
Ja, das mache ich. Ich bin Freya Fliege, 28 Jahre mittlerweile alt. Ich mache das jetzt einfach hier so ein bisschen runterrattern. Ich wohne zwischen Bremen und Hamburg auf dem Betrieb meines Freundes, konventionell mit Kartoffel, Biogas, Schweine- und Hähnchenmast und arbeite bei Solana im Vertrieb in Niedersachsen mit Schwerpunkt Biokartoffel. Ich bin damals eigentlich in die Landwirtschaft reingerutscht, also habe keinen familiären landwirtschaftlichen Hintergrund und habe dann in Witzenhausen meinen Master in ökologischer Landwirtschaft gemacht und habe da so einen kleinen Faible zur Ökolandwirtschaft. Genau.
Ja, und du, Christiane?
Ja, ich schließe mich dann mal gleich wieder an. Ja, ich bin Christiane Fuchs, bekannt auf Instagram als Agrarfuchs. Ja, macht das Ganze mit Social Media schon seit Abi-Zeiten. Also da hat es wirklich bei mir dann damit angefangen. Bin dann bei uns in Familienbetrieb mit reingerutscht, weil ich gemerkt habe, okay, es macht schon sehr viel Spaß. Wir haben einen Beruf, wo wir ständig an der frischen Luft sind, in der Natur sind. Und es ist kein klassischer Bürojob, wie zum Beispiel meine Mama jetzt hat. Würde mir persönlich auch keinen Spaß machen, weil ich liebe es einfach draußen an der Natur zu sein. Und so hat sich das dann bei mir auch mit dem Social Media entwickelt, dass ich einfach nach außen hin tragen wollte, okay, Landwirtschaft ist nicht nur Landwirtschaft, wie es bei uns in den Medien kommuniziert wird, immer diese Vor- und Nachteile, sondern es ist viel, viel mehr. Und wir haben so einen schönen Beruf und das wollte ich einfach nach außen hin tragen. Und nicht zu vergessen, natürlich haben wir zu Hause einen Familienbetrieb mit zwei Saisonarbeitskräften, aber bei uns ist hauptsächlich ja alles familiär gestemmt. Wir haben viel Sonderkulturen, sprich Kartoffeln und Zwiebeln mit in der Fruchtfolge, auch Getreide, Zuckerrüben, ja, und auch einen Hofladen, wo wir einen Großteil unserer Produkte dann selbst vermarkten und bekommen auch von der Umgebung auch noch Obst und Gemüse mit dazu, dass wir das große, breite Spektrum für den Verbraucher sozusagen bereitstellen können. Genau.
Ja, Carina, da kenne ich ja gewisse Parallelitäten zwischen dir und Christiane tatsächlich, könnte man meinen. Und vielleicht für die Zuhörer am Anfang, schön, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ihr kennt euch ja auch alle von der Kartoffeltour letztes Jahr, glaube ich, ne?
Genau, da haben wir alle bei deinem Bruder gesessen.
Ja, stimmt. Ja, ich sage ja immer, die Welt ist klein in der Agrarbranche. Ja,
absolut.
Und ruckzuck sitzt man dann nicht bei mir, sondern bei meinem Bruder. Aber die anderen... Ja, aber trotzdem finde ich schön, dass ihr heute alle mit mir hier zusammen im Podcast sitzt und wir uns die Zeit nehmen, hier über Landwirtschaft zu sprechen. Ja, wie ist denn im Moment so die Lage bei euch auf den Betrieben hier, Christiane, wettertechnisch? Ich glaube, die letzte Woche hat euch wahrscheinlich auch gut Arbeit bereitet, oder, mit der Hitze?
Ja, tatsächlich schon. Also es ist ziemlich warm gewesen letzte Woche und die zwei Wochen davor war es relativ regnerisch, wo es uns ein bisschen zurückgeschmissen hat in der Kartoffelernte. Aber auch der Absatz ist dieses Jahr sehr, wie soll ich sagen, ist sehr schleppend im Kartoffelanbau. Wir sind dann auch froh, dass wir viel direkt vermarkten können. Im Zwiebelanbau läuft's gut, auch im Getreide, Zuckerrüben, natürlich sind die Preise, ja, die lassen zu wünschen übrig, könnten schon besser sein. Aber ja, wir hoffen auf bessere Preise in Zukunft, aber das liegt natürlich nicht an uns.
Nee, leider nicht. Aber Christiane, ich habe gesehen, ihr seid ja auch schon fleißig Kartoffeln am Verladen. Wie ist denn das bei euch so? Also bei mir ist ja für die Zuhörer, die wissen es ja auch meistens, eigentlich ja die frühen, die haben wir jetzt ja auch schon reingeholt. Aber ansonsten haben wir ja die eigentliche Kartoffelernte, lagern unsere kompletten Speise- und Industriekartoffeln. Also wir meinen ja Chipskartoffeln, lagern die komplett ein und übers Jahr verteilt werden die dann wieder ausgelagert. Aber ich habe gesehen, dass ihr auch jetzt schon Sorten teilweise, ne, direkt verkauft habt, oder habe ich das missverstanden?
Ja, also bei uns ist es Hauptgebiet hier im Frühkartoffelanbau. Dafür sind wir ja in der Vorderpfalz auch bekannt. Wir machen natürlich auch Chipskartoffeln und speisespäte Kartoffeln viel und Industrieware auch. Das Problem ist, dass wir eigentlich so mit unter anderem immer die Ersten waren in ganz Deutschland, die Kartoffeln geliefert haben. Wir haben sprich von hier unten im Südwesten hoch in Norden und in Osten geliefert. Aber dadurch, dass dieses Jahr der Norden und der Osten auch sehr früh auf den Acker gekommen ist, also sprich Anfang März, so wie wir es in der Regel auch machen, beziehungsweise Ende Februar teilweise auch schon, dadurch hatten die auch natürlich so früh wie wir auch schon Kartoffeln. Und da war der Markt ziemlich schnell überfüllt und jetzt habe ich auch schon von anderen mitbekommen, dass angeblich in Deutschland der Kartoffelanbau sehr stark ausgeweitet wurde. Es wird da von 25.000 Hektar, wo mehr gemacht wurden, geredet und das ist natürlich schon eine Riesenmenge. Niedersachsen hat über 10% ausgeweitet. Ja, Frankreich natürlich auch, ist ja anliegendes Land zu uns, was auch immer viel Kartoffeln anbaut. Und dadurch, dass jetzt so viel Kartoffeln auf dem Markt sind, ist es natürlich auch für uns jetzt sehr erschwert, da mit auf dem Markt drauf zu kommen, drauf zu drücken, weil halt jeder Kartoffeln liefern kann. Und ja, hier stehen teilweise noch Speisefrühkartoffeln, die schon längst seit einem Monat geerntet hätten werden müssen. Genau, es ist sehr schwierig, auch im Bezug auf den Drahtwurm, weil wir hatten eigentlich die letzten 2-3 Jahre so gut wie keine Probleme mit dem Drahtwurm, da war eher die Zikade das Problem. Und jetzt hat, ja, gibt es teilweise hier Flächen, da fährst du mit dem Auto dran vorbei und auf einmal ist dann eine Fläche rumgekruppert, wo Kartoffeln drauf gestanden haben, aber es lohnt halt einfach nicht, die Kartoffeln zu roden, weil 80% Wurm drin sind. Also wir haben auch eine Fläche dabei, es sind 2 Hektar gewesen, die haben hier rumgekruppert, weil es sich einfach nicht rentiert hat und für die Biogas erst recht nicht.
Ja. Aber ist das dann, weil ihr da quasi zu spät roden konntet, weil der Absatz nicht da war und die Kartoffeln dann zu lange im Boden lagen, oder wieso hat sich das jetzt dieses Jahr so stärker gezeigt?
Also es ist so wirklich gewesen, dass letztes Jahr die Kartoffeln grün gerodet wurden. Das heißt, wir mussten nicht abspritzen, wir mussten die nicht 100% schalenfest machen, weil die sofort gegessen wurden. Also die wurden abgerufen und am nächsten Tag waren die schon so gut wie im Supermarkt. Und dieses Jahr ist es halt das große Problem, wir dürfen mal Einhänger bringen. Sonst war das immer klein Zug, also sprich 27 Tonnen. Und ja, das ist halt einfach dieses Problem, was wir haben, weil wenn die Kartoffeln abgespritzt werden, geht der Drahtwurm erst recht an die Kartoffeln. Und dann ist das Problem halt, letztes Jahr waren die Kartoffeln fast alle grün gerodet worden und wir mussten so gut wie gar nichts abspritzen, weil halt der Absatz sehr gut war und die Kartoffeln gleich gegessen wurden. Und dieses Jahr wird halt nur abgespritzte Ware, also 100% schalenfeste Ware von den Abnehmern genommen und alles andere wird auch nicht akzeptiert. Die kommen dann wirklich raus an den Acker und gucken, okay, dann und dann wurde abgespritzt und 14 Tage Wartezeit wurde eingehalten und dann können wir abliefern. Und das ist halt das große Problem in der Vorderpfalz. Wir haben ja das Problem auch mit der Zikade. Es werden viele Intensivkulturen angebaut und halt auch viele Kartoffeln bei uns. Und die Drahtwürmer, die fühlen sich hier pudelwohl. Und dadurch auch noch, dass es dieses Jahr im Frühjahr sehr trocken war, ist das auch nochmal ein Punkt, was dazu zählt. Die Würmer, die wollen ja überleben und die suchen sich dann auch die Feuchtigkeit. Und das ist natürlich in der Kartoffel, da ist ja viel Wasser enthalten. Genau.
Ja. Aber jetzt die Probleme, die Christiane jetzt geschildert hat mit den Kartoffeln und der Abnahme, wie ist das denn bei euch dann, Freier, sag ich mal, von der Züchterseite her, merkt ihr das, dass da so ein großer Anstieg deutschlandweit ist? Oder du jetzt vielleicht auch gerade dann im Biobereich, ich weiß nicht, ob da die Flächen stagnieren oder ob auch wachsen sind, aber das wäre vielleicht mal interessant, das dann direkt aus der anderen Perspektive mal zu sehen.
Also ich bin ja noch nicht so mega lange bei Solana dabei. Ich bin erst seit Dezember jetzt richtig in den Vertrieb da eingestiegen. Ich habe da letztes Jahr mein Trainee angefangen und bin da einmal durch alle möglichen Abteilungen durch und dann am Ende im Vertrieb gelandet. Also es war jetzt meine erste Pflanzkartoffelsaison richtig. Und es ist schon so, dass der Absatz ziemlich gut war von den Pflanzkartoffeln her, auch letztes Jahr. Heißt irgendwo dann ja auch, es werden auch gut Kartoffeln in die Erde gesteckt. Und es ist tatsächlich auch im Biobereich so, dass da viel mehr Fläche mit dazugekommen ist und dass da die Situation auch eigentlich ähnlich angespannt ist wie im konventionellen. Also sonst ist der Biobereich ja manchmal noch so ein bisschen behüteter und ein bisschen stabiler von der Preislage her. Dieses Jahr, ich sag mal, die Bedingungen für die Kartoffel zum Wachsen waren eigentlich relativ gut. Die ganzen Betriebe sind relativ früh auf den Acker gekommen, konnten die Kartoffeln gut pflanzen, sind gut gewachsen. Es ist kein Krautfolgejahr, das ist im Biobereich natürlich ausschlaggebend, auch was man dann am Ende für Ertrag hat. Heißt, die Kartoffeln, die gepflanzt wurden, stehen eigentlich relativ gut da und es gibt da auch recht gut Menge. Ich denke mal, da wird sich das jetzt zeigen, vor allem wenn es in die Lagersaison geht, wer wirklich einlagern kann und wie dann die Qualitäten sind.
Ja.
Weil natürlich auch Drahtwurm da eine große Rolle spielt.
Ist das bei euch denn auch ein Thema, Carina, grundsätzlich?
Ja, das habe ich ja schon mal erzählt. Also früher war das eigentlich weniger ein Thema hier, aber so die letzten 2-3 Jahre ist das Thema auf jeden Fall hier auch langsam auf den Tisch gekommen und vor allen Dingen halt ja auch in trockenen Jahren haben wir das stark gemerkt hier. Also wir beregnen ja, also Christiane zum Beispiel hat ja auch, ihr habt die Möglichkeit Überregnung, ne? Ihr beregnet genau, die Kartoffeln auch. Genau, ja. Wir ja gar nicht und es ist ein bisschen Flächenwetter und alles abhängig und ich sag mal, es war bei uns, Gott sei Dank, ich klopfe sofort auf Holz, noch nicht so weit, dass wir jetzt eine Fläche wirklich komplett grubbern mussten, aber es ist natürlich auch ein Problem und es ist natürlich auch dann mit mehr Arbeit beziehungsweise ne, Sortieraufwand, das ist ja dann auch wieder Handarbeit und Co., was da gefordert ist, war die letzten Jahre hier auf Fall auch ein Thema und es gibt ja auch oder beziehungsweise das Thema geht ein bisschen damit einher, dass bis vor ein paar Jahren, bis wir hier noch nicht mit roten Gebieten und Zwischenfrüchten vor den Kartoffeln arbeiten mussten. Ich sag mal, mein Opa und mein Papa hat das früher so gemacht. Die haben das gelernt, dass man bei Kartoffeln die Erde möglichst schwarz hält. Also da wurde auch noch eine Winterfurche gepflügt und so. Und ja, das ist halt leider nicht mehr möglich. Das heißt, natürlich haben auch durch diese politischen Entscheidungen ja die Viecher dann halt auch eben im Winter oder ne, die überleben halt mehr, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ja auch ein Thema auch mit der Zikade. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, als wir Folge mit Marie
ja.
von Pfeiffer und Lang aufgenommen haben, wo uns dann auch der Anbauberater gesagt hat, ja, ne, im Endeffekt am besten wäre es wirklich nach den Zuckerrüben Winterfurche und nichts drauf und halt auch kein Weizen eben mehr danach anzubauen. Ja, Problem ist aber, das können wir nicht, weil wir hier größtenteils im roten Gebiet sind und selbst wenn wir eine Sommerkultur nach Zuckerrüben machen würden, müssten wir eben ja eine Begrünung im Winter säen und das sind eben Probleme, die sich dann eben beißen, ne, in den Themen.
Ja, also bei euch denn, Christian, auch versucht ihr noch relativ viel schwarzen Boden zu haben oder sofern das die Regularien überhaupt zulassen, zu pflügen oder wie ist das bei euch gerade mit den Sonderkulturen, wie handhabt ihr das?
Also bei uns ist das Thema, was zum Beispiel Carina jetzt gesagt hat, mit dem roten Gebiet noch nicht so der Fall. Wir haben viele gelbe Gebiete, aber rot ist, ich glaube, 2 oder 3 Flächen bei uns tatsächlich. Wir haben auch den Vorteil, dass wir hier im Trockengebiet sind. Wir dürfen pflügen. Wir müssen nicht unbedingt Zwischenfrüchte anpflanzen. Also wir können es, wir machen es auch, weil es gewisse Vorteile hat. Bei uns hauptsächlich auch der Ölrettich in der Fruchtfolge dann. Ja, aber wir pflügen vor Kartoffeln immer, gerade was den reinen Tisch angeht, was Unkrautdruck angeht. Wir kriegen immer mehr Pflanzenschutzmittel genommen. Auch im Zwiebelanbau ist das mittlerweile ein sehr, sehr großes Thema. Aber ja. Vor Kartoffeln wird bei uns immer gepflügt, dass wir einen reinen Tisch haben. Wir haben jetzt letztes Jahr, also im Frühjahr, hatten wir noch eine Zwischenfrucht eingesät gehabt. Also im Herbst letztes Jahr eingesät und im Frühjahr, wenn die Kartoffeldämme gezogen werden, beziehungsweise wir haben ja eine Vollbeetfräse, da tun wir dann vorm Kartoffeln pflanzen einmal den gepflügten Acker, beziehungsweise da war es jetzt halt ein Versuch tatsächlich bei uns. Da haben wir Zwischenfrucht und Ölrettich eingesät und gebeizt, weil wir viel mit dem Zuckerrübenverband versuchen, da Richtung Forschung zu gehen, weil gerade das, was auch Carina gesagt hat mit der Zikade, das kommt immer mehr und es wird immer ein größeres Problem. Und wir können nicht einfach zusehen und schauen, wie es sozusagen uns immer mehr Pflanzenschutz genommen wird und wie immer mehr Schädlinge bei uns im Sonderkulturbereich, aber auch natürlich im Ackerbau im ganz normalen, immer mehr kommen. Wir müssen halt schon probieren, dass wir selber auch, wir Landwirte, durch Versuche, durch Zusammenarbeit mit anderen Landwirten, mit zum Beispiel auch mit dem Zuckerrübenverband, dass wir halt selber versuchen, Lösungen zu finden, weil wir können nicht einfach auf die Forschung warten. Es gibt ja jetzt halt auch Zuckerrüben Saatgut, die darauf spezialisiert sind, auf die Zikade, auf das SBR, was ausgelöst wird, aber es ist noch nicht zu 100% sicher. Und es gibt immer noch Jahre, wo die Zikade intensiver auftritt und es gibt Jahre, da ist sie ein bisschen weniger, wenn es zum Beispiel jetzt kühler ist. Wir haben dieses Jahr weniger Zikadenflug erlebt. Es kann nächstes Jahr wieder anders da aussehen und deswegen haben wir uns aber vorgenommen, immer vor Kartoffeln zu pflügen und jetzt, wie gesagt, ein paar Versuche zu fahren, auch was jetzt die Drahtwürmer angeht. Da werden wir jetzt halt auch mal gucken, was wir jetzt halt machen und jetzt, wenn es ruhiger wird, nach der Ernte auch mal ja schauen und uns zusammensetzen mit anderen Landwirten, in welche Richtung das geht und welche Versuche wir für nächstes Jahr dann ansehen. Ja,
ja, klingt auf jeden Fall richtig spannend. Soweit ist, glaube ich, auch der richtige Weg, gerade so lokal vielleicht dann auch mal Erkenntnisse zu gewinnen und die dann auch vor allen Dingen mit seinen Nachbarbetrieben zu teilen. Ich glaube, in manchen Regionen gönnt der eine Nachbar dem anderen nicht die Wurst auf dem Brot, sagen wir mal. Aber ich glaube, gerade wenn man in solchen Ausnahmesituationen ist, wie ja mit der Zikade oder was ich jetzt auch öfters gehört habe, dieses Erdmandelgras, wenn man das in seinen Flächen hat, das ist ja, ich glaube, da wird man der Sache auch nur her, wenn man da mit anderen Landwirten zusammenarbeitet, um solche Brennpunkte dann zu bekämpfen.
Ja, die Zusammenarbeit ist da total wichtig. Das ist in allen Bereichen so, ne? Das fängt beim Züchter an, das hört beim Landwirt auf und alles, was noch dazwischen und dazu gehört, dass man das auch einfach ja im Auge hat. Ne? So haben wir auch drüber gesprochen, dass wir auch diese Klebefallen hatten, um eben einfach auch zu gucken, ne, wo sind die Zikaden überhaupt unterwegs? Und das ist für mich gar keine Frage, Also wir wurden da gefragt, ne, ob die das bei uns machen können. Und ja, natürlich habe ich in Anführungszeichen einen Arbeitsaufwand, dass ich da einmal die Woche oder alle zwei Wochen dieses Blatt dann eben wegschicken muss. Aber das kommt mir am Ende des Tages nur zugute, weil ne, dann weiß ich eben auch, was ist unterwegs, was ist nicht unterwegs. Und ja, wenn es nicht für mich, für den Anbauer am Ende des Tages wichtig ist, für wen dann? Also ne, ich kann das ja auch immer nur sagen, da muss auch viel mehr zusammengearbeitet werden, um da eben, ja, wie Christiane auch schon gesagt hat, ne, dass man da eben auch schnell auf eine Lösung kommt. Wir können nicht einfach nur zugucken, bis dann irgendwann in 10 Jahren mal resistente Sorten oder in 20 Jahren mal irgendwelche Pflanzenschutzmittel zugelassen sind oder keine Ahnung. Da muss man ja auch einfach schnell handeln, weil da hängt für uns ja auch unglaublich viel dran.
Ja, ja, das war eine gute Überleitung mit dem Flug zu unserer Mission Agritechnica von Lemken. Und zwar, vielleicht kann ich das ja mal kurz als Übergang nutzen. Und zwar nochmal zur Erklärung, Mission Agritechnica ist von Lemken, sag ich mal, unsere Vorberichterstattung zur Agritechnica mit unseren Neuheiten, die wir jetzt im Laufe der letzten 2 Monate und auch im Laufe der nächsten Monate bis zur Agritechnica dann haben. Und was wir uns darunter bei Lemken ja vorgestellt haben und gewünscht haben, ist, dass wir unterschiedliche Landwirte besuchen, die unsere Maschinen getestet haben als Prototyp, als Vorseriengerät, die auch schon dementsprechend viele Erfahrungen haben mit den Maschinen. Und es ist, das weiß jeder Zuhörer und jeder hier in der Runde weiß, nichts ist eigentlich so authentisch, wie wenn man mit einem Berufskollegen über eine Maschine spricht und im besten Fall positiv natürlich drüber spricht. Also das ist so, da können wir von Lemken noch so viel erzählen, aber das ist immer noch interessanter für die Landwirte, wenn Landwirte sich auf Augenhöhe unterhalten oder wenn Landwirte sich austauschen. Und genau aus dem Grund haben wir Freya und Christiane mit ins Boot geholt, um als neutrale Beobachter sozusagen die Landwirte zu besuchen, mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen und die Neuheiten für die Agritechnica dann schon vorab mal zu sehen und auch die Ergebnisse, die diese Maschinen erzielt haben, zu sehen. Ja, und das ist unsere Mission Agritechnica, vielleicht zu erklären. Wir haben jetzt ja schon den Diamant 18 mit Flexpack vorgestellt. Da warst du ja mit involviert, Freya. Und dann hatten wir die Solitär PT vorgestellt, Christian. Da warst du mit involviert. Wir wollten jetzt einfach nochmal hören, wie diese Besuche so abgelaufen sind, was ihr so erlebt habt. Und ich weiß nicht, womit wir anfangen. Aber jetzt waren wir gerade beim Flug, Freya. Jetzt kannst du ja am besten mal erzählen, was du mit dem Diamant 18 und dem Flexpack da so erlebt und gesehen hast.
Ja, der Flug, der war ja bei Felix vom Gemüsering Jessen in Ostdeutschland zwischen Leipzig und Berlin ungefähr. Die haben da fast ihre gesamte Möhrenfläche mit geflügt. Das waren, ich glaube, irgendwie 450 Hektar, also schon eine ganze Menge. Mhm. Und die haben recht sandigen Boden da auch. Dafür ist der Flug mit dem Flexpack dann ja relativ gut geeignet. Für so schwerere Böden wird es da ja schon eher schwierig, aber bei denen war es dann halt optimal. Und für die Möhren brauchen die eben, das fand ich da total spannend, also Kartoffel, ja, kenne ich mich mit aus, Möhren eher weniger. Also nochmal so nebenbei irgendwie was Cooles zu lernen, dass man nochmal eine neue Kultur so ein bisschen näher beigebracht bekommt. Ja, und die Möhren brauchen ja auch einen sehr gut gelockerten Boden und auch ein sehr feines Saatbett, weil das Saatgut auch so fein ist. Und das hat da richtig gut funktioniert, meinte er. Also er war da sehr zufrieden.
Also dann muss man sich ja so vorstellen, ihr seid dann ja zu den Betrieben hingefahren. Das waren jetzt wirklich dann Testbetriebe von Lemken und ihr seid da hingefahren und du hast dann dich einfach locker mit dem Landwirt unterhalten, so wie wir das jetzt hier tun. Natürlich vor der Kamera, ne? Ist jetzt kein Podcast gewesen, sondern mit Video. Und und die Sachen, die der Landwirt da sagt, waren ja alle unvorbereitet, sag ich mal, oder?
Ja, genau. Also wir haben das auch eigentlich, waren alle Videos, dass man die beim ersten Mal gedreht hat und es war ja auch ein One-Take, also wenig Verschnitt da drin, dass die Videos, die man zum ersten Mal gedreht hat, dass die es auch geworden sind. Manchmal hatte man dann irgendwie noch so einen Versprecher mit drin, der so unschön war, dass man gesagt hat, oh, ich will es nochmal probieren, dass ich nicht mich so mega verhasple. Oder irgendwie, ich habe dann einmal Flexpacker, nicht Flexpack gesagt. Und dann dachten wir, ja komm, wir machen es nochmal, dass es auch richtig klingt. Aber ansonsten, wir haben nicht vorher irgendwie gesagt, oh, wir wollen das, das und das alles irgendwie mit da drin haben, sondern grob, es soll um den Flug gehen und um den Betrieb gehen und erzähl doch mal. Und ich habe ja auch gar nicht so viel erzählt, sondern das sollte ja der Landwirt dann machen, weil ich habe am Ende die Maschine ja nicht ausprobiert, sondern er und konnte dann so ein bisschen rauskitzeln, wie es für den Betrieb so gepasst hat mit der Maschine.
Ja, also das Video wenigstens interessiert, kann man auch bei YouTube sich angucken und gleichzeitig dann noch einen Produktfilm dazu. Und ja, also wie gesagt, der Flug natürlich für die Bedingungen, so wie das jetzt da beim Gemüsering Jessen war, in sandigen Bedingungen. Man muss ja sagen, man hat mit dem Flexpack ja fast nachher einen saatfertigen Boden als Arbeitsergebnis. Und dementsprechend ist er natürlich besonders für diese Bedingungen da super geeignet. Auch für die Aussaat in leichten Bedingungen, wenn man Wasser sparen will und Rückverfestigung dann haben will, ist das natürlich ideal. Ja, Aussaat ist ja das Thema dann, Christiane, wo du dann involviert warst, etwas näher an deiner Heimat. Ne? Du warst ja bei uns, bei dem lieben Rainer Eichhorn, der die Solitär PT beziehungsweise einige andere Sachen ja auch schon getestet hat für Lemken. Aber jetzt in dem Zuge ging es ja jetzt um die Solitär PT, oder?
Genau, ja. Ich war bei Rainer, also ist am Fuße von Frankfurt am Main. Also wir waren wirklich auch auf den Flächen dort und man konnte direkt auf die Riesenstadt gucken, die Skyline im Hintergrund. Das sieht man auch auf dem einen Video richtig schön. Ja, aber wenn man halt da oben steht, das ist nochmal was ganz was anderes. Und er ist Lohnunternehmer, also er ist sehr breit aufgestellt, ist schon seit längerem mit Lemken verheiratet, sagt er immer so schön. Ja, und er wollte eigentlich von vornherein wirklich auch nichts anderes. Er war schon immer von den Sämaschinen von Lemken überzeugt. Und ich fand auch, ich bin dort hingekommen, ich kannte ihn ja nicht, den Rainer. Er kannte mich anscheinend schon über einen anderen Landwirt, weil er ist ja ein Lohnunternehmer. Fand ich auch wieder lustig. Ja, und dann, wir waren gleich auf einer Wellenlänge. Also das war ein schönes Miteinander, weil wir haben uns da ganz normal unterhalten. Wir waren eine halbe Stunde noch bei ihm an der Halle und haben dann so ein bisschen abgesprochen und gefragt, ja, wie war das so mit der Testmaschine? Und er hat wirklich nur davon geschwärmt und man konnte ihn gar nicht aus dem Konzept bringen, weil er war wirklich in diesem Thema seine Sämaschine und er hat ja schon seine neue bekommen jetzt anscheinend die letzten Tage, ist jetzt halt schon dabei Zwischenfrüchte zu drillen, was ich auf Social Media gesehen habe. Also er ist da wirklich, der ist so überzeugter Landwirt und ja, er war offen und es war ein richtig schönes Miteinander reden auf Wellenlänge und ich habe mich da auch richtig wohl gefühlt. Also man hat sich nicht als Moderatorin gefühlt, sondern eher so als Berufskollegin und wir unterhalten uns jetzt mal über seine neue Testmaschine, die er da hatte.
Ja, ja. Voll gut. Authentischer geht's wohl nicht.
Genau.
Ja, das stimmt. Da muss man aber auch sagen, auch in dem Video, Rainer war ja erst teilweise nicht so überzeugt, als wir dann gesagt haben, er sollte ja mal eine Mehrtankmaschine testen, also der Rainer Eichhorn, der Testbetrieb, der hatte dann eine Doppeltankmaschine und hat dann erst gesagt, boah, was soll ich jetzt hier mit einer Doppeltankmaschine, ich habe immer nur einen Tank gehabt und das hat mir eigentlich auch immer gereicht, damit kann ich alles machen und dann hat er ja sogar dir, glaube ich, im Video sogar gesagt, ja, er wünscht sich jetzt auch, dass wir mittlerweile einen dritten Behälter dann da drauf bauen, weil er hätte jetzt so viele Anwendungsfälle sich damit ausgedacht, wie er seine Zwischenfrucht getrennt sät und wenn man für Kunden unterschiedliche Sorten säen kann, dann hat man in den einen Behälter die eine Sorte, im anderen Behälter die andere Sorte oder Raps mit Unterfußdünger und der hatte da schon wieder die nächsten Visionen, glaube ich, hat er schon in seinem Kopf. Ich war mit dem jetzt auch mehrmals in Kontakt, also das war, man konnte ihm anmerken, dass er sehr überzeugt war von der Maschine und aber auch neue Ideen damit entwickelt hat, die, glaube ich, erst in dieser Testphase dann so zustande gekommen sind. Und was ich auch interessant fand, vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, Christiane, diese ganze Geschichte mit seiner Raps aussah, die er dann erzählt hat, weil das war ja auch, ist ja auch relativ gut betrachtet, was er da so gemacht hat in der letzten Aussaat.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was er da genau gesagt hat.
Ja, gut, dann übernehme ich natürlich gerne. Christiane, Rainer hat ja auch dann Versuche angestellt, Raps zu säen in Einzelkornsaat und Raps zu säen mit der Solitär PT. Und weil er auch gerne mit sehr reduzierten Aussaatmengen arbeitet und da ist ja oft der Vorteil der Einzelkornsämaschine, dass die Feldaufgänge besser sein sollen. Rainer hat das Ganze mal bei sich untersucht und hat dann festgestellt, dass auch er mit der Solitär PT und mit der Parallelogramm geführten Doppelscheibenschar und der Trapezpackerwalze vorab, dass er auch damit sehr, sehr gute Feldaufgänge erzielt und er dementsprechend dazu übergehen will, im nächsten Jahr jetzt seinen Raps nur noch mit der Solitär PT zu säen und diese Einzelkorngeschichte dann erstmal wieder ein bisschen hinten anstellt. Also das ist natürlich auch ein wichtiges Argument für viele Betriebe, diskutiert man immer wieder drüber, Raps in Einzelkornsaat oder nicht und Saatgut sparen und wen es interessiert, also in dem Video wird das eigentlich ganz gut erklärt von Rainer, Raps nicht in Einzelkornsaat, aber Raps Drillsaat mit reduzierten Aufwandmengen oder Aussaatmengen mit der Solitär PT.
Weißt du zufällig, wie viel reduziert, Johannes?
Boah, ich weiß, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich habe, wie gesagt, jetzt auch öfters im Nachgang mit Rainer telefoniert, weil er mir am Telefon geschaut hat. weil er mir im Video gesagt, ich meine, er geht fast bis auf 30 Körner runter. Mhm, ja. Und das ist ja, je nachdem, teilweise in manchen Regionen schon üblicher, und teilweise schlagen andere Regionen die Hände über den Kopf zusammen, wenn man das so sagt, oh Gott, wie kann man so weit runtergehen? Der hat aber sehr gute Erfahrungen tatsächlich mitgemacht.
Aber trotzdem normal, also jetzt nicht, wie wir das auch schon mal ausprobiert haben mit den Stopfen, also jede zweite Reihe zu, er sät ganz normal im Reihenabstand.
Ja, weil die Querverteilung und die Längsverteilung auch mit allen Reihen eingeschaltet so gut ist, dass das eigentlich keinen Unterschied macht. Mhm. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt noch einige Videos ja in der Hintern, darüber wollen wir natürlich, dürfen jetzt natürlich noch kein Wort verlieren, wir müssen jetzt hier schweigen an der Stelle. Was ich auf jeden Fall verraten kann, ist, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Woche, also haltet die Augen offen, liebe Zuhörer, die Ohren und Augen, werden wir wahrscheinlich wieder was veröffentlichen. Und ansonsten werden wir auch nochmal ein Video haben mit unserem Leiter der Validierung und der auch nochmal grundsätzlich über das Thema Testbetriebe bei Lemken spricht. Aber ansonsten kann ich nur bestätigen und auch was Christiane jetzt gerade geschildert hat, ich glaube oder ich bin mir sicher, die meisten Betriebe waren sehr offen, haben offen über ihre Erfahrungen mit den Maschinen geredet und ich glaube, da sind wirklich gute Gespräche auf Augenhöhe, wie gesagt, herausgekommen zwischen Freier und Christiane und den Landwirten. Also ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören und reinzugucken in die Videos oder in die Statements, die wir dadurch produziert haben.
Ja, ich fand, man hat so einen bunten Einblick wirklich bekommen. Also gut, Christiane, bei dir, du warst ja auch nochmal einfach in einer ganz anderen Region unterwegs als ich. Allein das macht ja schon viel aus von den Wetterverhältnissen, Klimaverhältnissen, Bodenverhältnissen, dann wie die Betriebe strukturiert sind. Also das fand ich total spannend.
Dürft ihr das denn verraten, wie ihr es aufgeteilt habt, wo du gerade sagst, verschiedene Regionen? Also warst du jetzt eher, sage ich mal, im Nordosten unterwegs und Christiane eher so in der Mitte und im Süden oder wie?
Ja, wir haben es versucht, so ein bisschen Wohnort nah zu machen, dass wir nicht kreuz und quer durch Deutschland tingeln und das hat irgendwie auch ganz gut gepasst, glaube ich.
Ja. Und wie viele Drehs hattet ihr pro Nase? Dürft ihr das auch verraten?
Ja, ich glaube, insgesamt müssen es 6 Drehs gewesen sein. Insgesamt 6 Sachen, die wir noch, die insgesamt vorgestellt werden. 2 haben wir vorgestellt und 4 Sachen oder Videos kommen noch. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Wie jedes Jahr, Zeugetechniker, Carina, du kennst das ja schon. Ne? Ja, richtig. Bleibt es sehr spannend hier, bis wir dann alle auf der Agitechnika stehen. Bis wir alle auf Agitechnika stehen. Auch ein gutes Stichwort, Christian. Und Freie, seid natürlich herzlich eingeladen, auf der Agitechnika eure Neuheiten dann nochmal zu sehen und euch damit auszutauschen mit uns und mit den Landwirten. Also an der Stelle nochmal eine herzliche Einladung zur Messe. Wenn ihr nicht sowieso schon da seid, ihr seid doch bestimmt da, oder?
Natürlich.
Ja, klar.
Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und ich weiß nicht, wie ist denn sonst bei euch so die Lage mit Innovation? Du hast schon gesagt, Christian, ihr probiert viel aus, was eure Probleme in den Regionen betrifft. Frei bei euch, bei Solana ist es so wahrscheinlich auch so, dass ihr oft Sachen ausprobiert und in den unterschiedlichen Regionen Standort angepasst oder nicht?
Ja, also ich sag mal, Solana hat ja auch einige eigene landwirtschaftliche Betriebe, die mit dazu gehören, die vor allem so in Norddeutschland, sage ich mal, auch angesiedelt sind. Die sind da natürlich auch immer auf der Suche nach weiterer Technik, auch natürlich mit Arbeitskräftemangel, wie kriegt man da irgendwie vielleicht noch was ganz gut technisiert hin. Ansonsten die Landwirte, die für Solana die Pflanzkartoffeln anbauen, sind natürlich sehr individuell. Da gibt's auch viele, die natürlich da irgendwie immer wieder was ausprobieren. Und bei uns zu Hause ist natürlich auch ähnlich, wobei hier nicht nur der Fokus auf dem Ackerbau liegt, sondern dadurch, dass wir so breit mit den Betriebszweigen hier aufgestellt sind, hat man dann immer den Kopf auch noch bei Schweinen, Biogas, Hähnchen und auf dem Acker. Aber ich denke mal, dass alle gespannt sind auf Neuigkeiten, wie man irgendwie Bodenbearbeitung etc. Verbessern kann.
Aber jetzt, wo du gerade sagst, dass ihr so breit aufgestellt seid, hast du eigentlich deinen Lieblingsschwerpunkt dann außer die Kartoffel auf dem Betrieb, wo du dann immer noch mit so ein bisschen deinen Ausgleich schaffst oder sagst du dann, ich kümmere mich auch da gerne um die Kartoffel und lass lieber das die Zweibeiner und Vierbeiner und Zweibeiner sein oder hast du da, sagst du, ich gehe auch gerne mal in den Stall oder so?
Also ich bin, wenn dann eigentlich eher schon hier auf dem Acker unterwegs, einfach weil Tiere schon nochmal was ganz anderes sind und ich finde, da braucht man auch so eine gewisse Routine und Regelmäßigkeit, damit man irgendwie mit dem Bestand, dass man den auch richtig einschätzen kann. Mhm. Deswegen bin ich da eigentlich nicht so oft im Stall. Ich finde Schweine total interessant und hätte eigentlich Bock, da auch mehr zu machen, gerade um die Haltungsbedingungen irgendwie vielleicht nochmal zu verändern und da Sachen auszuprobieren, aber das ist ja so ein schwieriges, kompliziertes Thema, je nachdem, was man dafür größere bauliche Maßnahmen vielleicht machen will mit Baugenehmigungen, geschweige denn Vermarktung und dass man da die angepassten Preise quasi erzielen kann, damit sich das Ganze lohnt. Aber ich würde sagen, wenn ich hier mehr Zeit verbringen könnte, würde ich die wahrscheinlich tatsächlich in die Schweine stecken.
Wie ist das denn mal,
also Hühner finde ich auch total witzig, denn ist einfach, das ist witzig, denen zuzugucken, wie die da so rumlaufen und sich baden, mit im Staub da rumwühlen und so, aber Schweine, da kommt richtig was zurück. Also man merkt, dass die auch richtig interessiert sind und egal, was man da irgendwie mal ausprobiert, die nehmen das irgendwie direkt an und sind die ganze Zeit so, ach, was hast du denn da? Was machst du denn da? Was ist denn jetzt hier? Das finde ich irgendwie total toll.
Wobei Hühner ja auch sehr neugierig sind. Das kann ja, ich auf jeden stimmt. Fall aus eigener Erfahrung sagen.
Und bei dir, Christiane, ihr habt ja auf dem Betrieb keine Tiere noch, hättest du denn nochmal, woran hättest du denn noch Interesse jetzt, wenn du jetzt mal nochmal sagen könntest, ich würde jetzt nochmal gerne links und rechts ein bisschen gucken, welche Tiere kämen denn dann für dich in Frage?
Also ich sag jetzt mal so, bei uns hier in der Region ist tatsächlich, egal ob es jetzt Schweine, Kühe oder Hühner angeht, sehr wenig vertreten. Das hat die letzten Jahre so abgenommen alles. Also wir haben jetzt im Nachbarort noch einen größeren Hühnerbetrieb, aber das ist weit und breit, 30 Kilometer Umkreis ist es der einzige noch mit, ich sage jetzt mal mit Tieren. Ich tatsächlich habe mir schon überlegt, ob ich so links und rechts von unserem Anwesen auch so mit ein paar Hühnern anfange. Ich sehe das auch bei Carina immer in der Story. Finde es immer total spannend, weil Carina hat ja auch keine Tiere gehabt. Mhm. Und auf einmal sieht man so richtig viel Hühner-Content, sage ich jetzt mal so. Ja, und ich finde auch für die Kinder, wo zum Beispiel bei uns jetzt halt mit ihren Eltern in den Hofladen gehen, einkaufen, ist es halt schon sehr spannend, wenn auf dem Hof dann noch, keine Ahnung, ein Esel, ein paar Hühner, also so richtig Bauernhof-Feeling halt auftritt, weil die Kinder müssen ja auch irgendwie beschäftigt werden und man sieht halt immer, wenn die mit ihren Eltern einkaufen kommen, oh Mama, guck mal, da ist ein Traktor, können wir da mal hin, und dann kommen sie halt zu uns, wenn wir gerade in der Werkstatt sind oder am Kartoffeln, Zwiebeln einlagern, dann wollen die natürlich auch mal auf den Traktor gehen und wenn da noch ein paar Tiere mit dabei sind, das wäre halt schon so das Runde etwas.
Ist auf jeden Fall ein schöner Ausgleich, kann ich sagen, und ob man jetzt Eier aufsetzt oder Kartoffeln sortiert, ist auch gar nicht so unähnlich.
Aber bei Christiane höre ich raus, die sucht eher Tiere so für das Entertainment der Kunden dann. Ja. Und Hühner, Carina, kannst du ja bestätigen, sind ja eher, kann man auch immer täglich gut benutzen, um Content zu produzieren.
Die habe ich natürlich nur deswegen. Nee, ich fand auch einfach, dass das ein schöner Ausgleich ist. Also ich bin ja sagen ja auch immer alle, Frau Tierlieb, ich liebe ja Tiere, egal was. Und eigentlich hat mir das auch immer so ein bisschen gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, das ist einfach auch ein schöner Ausgleich. Also es ist auch wieder was ich nicht als Arbeit empfinde. Das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt. So, ne? Auch wenn wir dann, wie gestern, ne? Sonntag, du musst trotzdem Eier sammeln fahren, du musst trotzdem dich um die Tiere kümmern, gucken, ob alles recht ist. Aber das macht mir nichts aus. Im Gegenteil, das ist auch wieder eine Stunde, die man in der frischen Luft ist, egal bei welchem Wetter. Und ich finde das einfach schön.
Endlich kannst du mal in der frischen Luft sein. Ne? Das ist ja nicht zum Ausgleich, weil du sonst nicht an der frischen Luft bist.
Nee, aber sonst würde man vielleicht auch an einem freien Sonntag einfach mal, weiß ich nicht, auf der Couch schlummeln. Und so muss man halt, das ist ja auch wie Leute, die einen Hund haben, die können das bestimmt auch bestätigen. Ja, gut, dann musst du halt raus. Und das finde ich gar nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Du musst dann immer raus. Andererseits ist das natürlich auch wieder woran man sich gebunden hat, aber trotzdem, wenn es einem Spaß macht. Und
ich glaube, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, dann bindet man sich irgendwie immer. Das ist ja das, was ich auch immer gesagt habe, auch wenn wir keine Tiere hatten vorher oder auch ohne Tiere, bist du trotzdem mit deinem Job verheiratet, gebunden. Irgendwas ist ja immer.
Wobei mit Tieren finde ich, also bei uns ist es schon häufiger mal, dass dann irgendwie der Stall anruft und irgendeinen Alarm hat und der ruft ja nicht nur tagsüber an, sondern auch gerne mal irgendwie nachts und auch am Wochenende oder die Biogasanlage auch. Und es ist schon,
klar,
da denkt man sich manchmal schon so, ach, ohne wäre auch schön.
Es ist auf jeden Fall nochmal was anderes, klar, keine Frage. Also ich meine, es ist natürlich besser planbar auch, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin eine Woche auf der Akitechnica beispielsweise, um bei dem Thema zu bleiben, dann packe ich eben für alle Kunden die Kartoffeln vor und sagen wir, man kann sich besser vorbereiten und so, das will ich gar nicht runterspielen. Oder auch, wie gesagt, es kommt auch immer nochmal aufs Tier drauf an. Ne? Also ich finde, Milchkühe kann man auch überhaupt nicht mit Hühner vergleichen, wenn man zweimal am Tag melken gehen muss und so weiter, ist das ja wesentlich mehr Aufwand, wie jetzt mal eben gerade ein paar Eier zu sammeln. Das kann man auch zur Not mal, wenn es gar nicht anders geht und man unterwegs ist, mal jemand anders machen lassen. Ne? Das, da findest du eher mal einen Ersatz als jemanden, der melken kann dann. Ne? Das will ich gar nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, das könnte jetzt nicht behaupten, seitdem ich dann mit den Tieren zu tun habe, dass ich dann weniger freie Sonntage oder sonst irgendwas hatte. Das meinte ich nur damit. Ne? Also ist halt selbst und ständig und ja, wir müssen uns, glaube ich, alle da auf die Füße treten, um überhaupt mal Freizeit zu haben und zu sagen, so, heute mache ich mal nix, ne? Und weil ansonsten kannst du immer irgendwas wuseln.
Ja, das ist wohl richtig, ja. Ja, finde ich, ja gut, dann haben wir die Tiervorlieben auch geklärt. aber das finde ich, ich finde das mittlerweile wirklich ein interessantes Thema, dass dann auch so viele Regionen sind, wo auch jetzt die Tierhaltung immer mehr zurückgeht. Und dann hast du andere Regionen natürlich, wo du sehr viele Tiere hast, wo auch dann teilweise noch ausgebaut wird, wenn auch jetzt gebremst und deutlich gebremst. So wie jetzt zum Beispiel bei der Geschichte mit Nele, Carina, da war ja relativ viel Tierhaltung noch, oder hier in der Region ist relativ viel Tierhaltung. Und eigentlich hier sehen sich ja die Regionen, wo viele Tiere sind danach, dass man Ställe so baut, dass sie halt nicht so nah bei anderen Tieren sind. Das wäre ja bei euch absolut prädestiniert, noch Tierhaltung da einzuführen. Aber das ist jetzt ja auch nicht das Thema. Heute geht es ja natürlich um Ackerbau und neue Geräte und so. Und deswegen. Ja, Carina, hast du denn noch eine Frage zu dem Thema oder wollen noch mal ein bisschen Kartoffel-Insights austauschen oder so?
Nee, ich glaube, der Austausch ist ja so auch schon ganz gut. Ich habe eigentlich alle Fragen geklärt, also beziehungsweise die Fragen, die ich noch hätte, die darf ich ja nicht stellen, weil sonst würden wir ja hier was verraten, was wir nicht dürfen. Also muss ich ja leider mit gespannt bleiben.
Ja, du kannst jetzt, wie gesagt, wenn du da so gespannt bist, verfolg gerne unseren YouTube-Kanal und Instagram und alle anderen Kanäle. Da wird einiges jetzt noch vorgestellt werden und bei der einen oder anderen Veranstaltung werden wir auch auf jeden Fall nochmal darüber berichten. Ansonsten dürfen wir jetzt an der Stelle natürlich nichts verraten, Carina. Wir müssen dich leider hier jetzt im Dunkeln tappen lassen.
Bin unfair.
Gefühlt ist es ja aber nur noch dreimal schlafen und dann ist wieder Agritechniker. Ja, kurz die Kartoffelernte zwischendurch noch abschließen.
Genau, und, kurz.
Aber das ist ja für euch drei nur ein kleines Thema nebenher, oder?
Ein kleines. Wird bei uns auch auf jeden Fall ein späteres Thema dieses Jahr, dadurch, dass es so spät gepflanzt war und alles, also so wie sie da stehen. Bin mal gespannt. Obwohl, ich will auch das nicht zu laut schreien, wer weiß, wie das Wetter noch kommt und sehen wir da.
Ich wollte euch gerade fragen, wie denn eure Prognose ist, wie denn der Kartoffelernte, ob die dieses Jahr früh oder spät ist, aber wie sieht's denn bei dir, Christiane, aus? Was schätzt du denn so die Einlagerungsphase? Wann startet die denn bei euch?
Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir bald starten. Es wurden sogar bei uns viel Frühkartoffeln auch eingelagert, weil die einfach nicht vom Acker gekommen sind. Und da hat uns ein größter Abnehmer hier in der Region, hat eine Lagerhalle sogar angemietet, um diese Frühkartoffeln einzulagern. Wir persönlich haben es nicht gemacht, weil das sind Frühkartoffeln, die sollen eigentlich gegessen werden. Mhm. Aber jetzt halt für den Hofladen wollen wir jetzt... Hatte das denn vornehmlich damit zu tun,
dass die nicht brodet wurden, weil der Preis nicht passte? Oder
weil einfach der Absatz nicht da ist. Ja. Es gibt ja in ganz Deutschland so viele Kartoffeln und... es wurden viel Frühkartoffeln rausgemacht, das muss man schon sagen, weil in den letzten 2 Jahren waren die Preise top bei den Frühkartoffeln und da haben die natürlich alle gemeint, sie müssen jetzt auf dieses Steckenpferd Kartoffel springen und dass das irgendwann mal in die Hose geht, das war natürlich klar, dass die Preise auch nicht immer so gut sind. Es ist eigentlich schon ein Wunder gewesen, dass es 2 Jahre in Folge so gut war im Kartoffelanbau und ja, jetzt sind wir, ich glaube bei 18 und 20 Euro sind wir mittlerweile mit den Kartoffeln gerade oder 16, genau. Und ja, es gibt halt jetzt halt teilweise bei uns noch ein paar Frühkartoffeln. Also wir selbst auf dem Betrieb haben keine mehr. Wir sind auch froh drum. Alles, was weg ist, ist jetzt halt schon mal sicher. vorm Drahtwurm und vor der Zikade. Ja, aber ich denke, dass wir in 2 Wochen rum mit unseren Einlagerungskartoffeln starten werden. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen früher als Carina mit den Chipskartoffeln.
Ja, absolut.
Ja, die Witterung bei Carina ist eine komplett andere, obwohl es gar nicht so weit ist, wenn man die Luftlinie nimmt. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja, aber dadurch, dass es bei uns halt so trocken ist und ohne Bewässerung könnten wir gar keine Kartoffeln auch anbauen und Zwiebeln. Mhm. Und bei Carina sieht es halt komplett anders da aus. Aber vor 5 Jahren haben wir auch noch Chipskartoffeln ohne Bewässerung gepflanzt. Aber das ist unmöglich mittlerweile.
Ja, Wahnsinn.
Genau.
Aber ich finde, ein positiver Gedanke, der mich jetzt so ein bisschen begleitet, wo man denkt, oh, es gibt so viele Kartoffeln und wie soll alles werden? Eine positive Sache ist ja, wir könnten ja das ganze Jahr über deutsche Kartoffeln auf jeden Fall haben.
Das stimmt.
Also das nächste Jahr zum Anschluss. Ja, da spielen jetzt natürlich noch andere Faktoren mit rein, aber von dem, was da ist.
Wenn das so wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht das Absatzproblem.
Wenn nur wobei, die Deutschen auf dem Markt wären. Das ist ja eine interessante Frage, weil zum Beispiel hier in der Region, da werden ja viele hier werden sehr viele Industriekartoffeln angebaut und die gehen ja fast alle in Export die werden ja alle exportiert nach Holland erstmal in die Pommesfabriken da. Und der Industriekartoffelmarkt ist ja die letzten Jahre eigentlich nur so stark gewachsen, weil alle möglichen Länder angefangen haben, Pommes zu essen oder Kartoffel, ja, wie nennt man die nochmal, Veredelungsprodukte aus Kartoffeln, so wie Kroketten, Pommes oder Wedges oder wie auch immer. Und die dann tiefgekühlt werden die dann ja nach Afrika, China und überall hin exportiert, wo sonst ja der Markt gar nicht da war, sondern weil ich glaube nicht, dass alle Pommes, die wir hier produzieren in Deutschland, ich glaube, weiß nicht, ob das so gesund wäre für die allgemeine deutsche Bevölkerung, wenn so viele Pommes auf Chips gegessen werden müssten. Bei Speisekartoffeln weiß ich, kann ich mir das vielleicht schon eher vorstellen. Oder wie seht ihr das als Expertinnen?
Also ich habe bei der Aussage auch eher an Speisekartoffeln gedacht, weil wir zu Hause auch nur Speisekartoffeln haben. Deswegen habe ich da, glaube ich, manchmal so die Brille auf. Aber ich sag mal, wäre ja schön, wenn wir exportieren könnten und deutsche Kartoffeln das Ganze überall Speisekartoffeln anbieten können.
Ja, aber ich bin mir doch, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange kann man denn Speisekartoffeln jetzt so im Jahr lagern, sag ich mal? Also die kann man doch bis zum nächsten...
Ja, machen wir ja. Also ja, wir machen ja auch unsere Speisekartoffeln komplett nur über Eigenvermarktung und wir lagern ja quasi auch so lange ein, oder ne, planen das immer so, dass quasi bis es dann neue gibt, gibt's bei uns noch alte. Aber das Problem ist natürlich an der Sache, dass irgendwann der Absatz auch da dann wieder zurückgeht, weil sobald die ersten neuen Kartoffeln dann auch schon, und da rede ich jetzt nicht von Frühkartoffeln aus der Pfalz, sondern auch die ja gerne dann woanders herkommen aus Ägypten und Zypern und weiß ich nicht woher, die dann zum Spargel neue Kartoffeln essen wollen oder so in den Restaurants, ist das ja auch oft dann Thema und so, dann geht natürlich bei uns der Absatz auch etwas zurück.
Ja, aber wann, Christiane, wann könnt ihr denn frühestens oder wann ist euer Standard-Einstieg, sag ich mal, mit frühen, nicht schalenfesten Kartoffeln so in den Markt? Welcher Monat ist das ungefähr oder welches Datum?
Also wir starten immer so Ende Mai mit dem Hofladen mit der ersten Ware und gehen dann weiter, also Anfang Juni rum, gehen dann größere Mengen in Frühkartoffeln weg.
Aber ihr seid auch trotzdem fast ja eine der frühesten Regionen in Deutschland da, oder?
Ja, wir waren tatsächlich die letzten Jahre immer das früheste Gebiet. Wir machen halt auch viel mit Verfrühung, also sprich mit Fließabdeckung, teilweise auch Doppelflies, also einmal Flies und dann Folie nochmal drüber, dass wir halt nochmal ein Stückchen früher sind. Dadurch haben wir halt auch das Problem dann wieder mit der Frostschutzbewässerung, was wir machen müssen, wo wir nachts raus gehen und dann schauen, dass unsere Kartoffeln nicht verfrieren, weil dann ja nochmal die Maifröste kommen. Hat alle seine Vor- und Nachteile, sage ich immer, aber dafür haben wir halt die besseren Preise, wovon wir dann leben, weil Frühkartoffeln ist mit unter anderem bei uns auf dem Betrieb das Thema, damit, wo wir Geld verdienen. Dieses Jahr sieht es natürlich nicht so gut aus, aber es gibt in jeder Branche, es gibt ein Auf und ein Ab, genauso wie auch die Winzer mittlerweile bei uns, die stecken in einer richtigen Krise. Aber das wird auch wieder. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich.
Ja, ich auch. Das Thema hatten wir ja auch die Tage noch. Das ist ja auch eigentlich, wenn man so die letzten Jahre oder Jahrzehnte vergleicht, Egal, ob das Wetter oder Preise sind, es gibt immer Kulturen, die gewinnen und es gibt immer Kulturen, die verlieren. Und das ist ja immer irgendwie ein Auf und Ab. Und mein Berufsschullehrer hat damals auch schon immer gesagt, die Landwirte sind es auch immer ein bisschen selber schuld, was natürlich auch ein bisschen krass ist, aber ich zitiere ihn nur. Der hat es damals auf die Schweine bezogen, so nach dem Motto, ne, dann gab es gute Preise, ja, dann werden Ferkel produziert und klar, und irgendwann ist halt wieder ein Überschuss da und dann geht der Preis halt auch wieder in den Keller. Und so ist das ja mit allen Waren im Endeffekt, dass es da mal ein Auf und Ab gibt. Und ich denke halt auch, die Kunst ist eben halt auch mit schlechten Jahren dann mal zurechtzukommen. Ne? Also ich meine zum einen, klar, natürlich die Preise, auf die wir jetzt auch dann durch andere Faktoren jetzt nicht so den Einfluss haben, aber auch wetterbedingt. Also ich meine, klar, wenn man eine Beregnung hat, sieht es auch nochmal anders aus oder die Möglichkeit. Aber da muss man einfach mit rechnen und da muss auch ein Betrieb mit klarkommen können.
Ja.
Dafür gibt es dann wieder andere Jahre, die super Jahre sind, wo dann eben auch wieder richtig Geld verdient wird. Das ist, glaube ich, normal in der Branche.
Ja gut, die Leute waren jetzt ja vielleicht positiv da alle ein bisschen verwöhnt. Das waren ja unterschiedliche Bereiche jetzt bei den Kartoffeln. War jetzt halt auch ziemlich stark. Aber gut, wie ihr schon sagtet, kommen auch wieder andere Jahre. Aber das ist ja auch, da muss man ja auch so sagen, so ist es ja auch in der Landtechnikindustrie. Ne? Also man muss, ja. Das ist ja jetzt nicht nur, so ist es glaube ich fast in jeder Branche, würde ich mal behaupten. Also ja, vielleicht gibt es in Sicherheit eine Branche, wo es nicht so ist, aber in vielen Branchen, die man so kennt, gibt es ja Auf und Abs und man muss halt nur gucken, wie man mit den Krisen dann zurechtkommt und richtig wirtschaften. Ja, dann, das finde ich gute Worte, aber bevor wir jetzt zu den allerletzten Worten kommen, habe ich hier wie immer meine wichtigsten Fragen.
Ich hätte es vergessen, Johannes, ehrlich.
Ja, ich hab mittlerweile alles mal ein bisschen notiert hier, wo ich es halt nicht vergesse. So, fangen wir mal an hier, Freier. Wenn du jetzt grillst und zu einer leckeren Pommes dann oder Kartoffelsalat oder Wedges-Kartoffeln, Ofenkartoffel, wenn du dann grillst, eine Grillkartoffel, ja, wenn du dann grillst, was gibst du denn dann dazu? Ein Steak oder eine Bratwurst?
Ich würde sagen Bratwurst und Grillkäse.
Grillkäse und Bratwurst, das ist auch gut. Haben wir noch nie gehabt, Grillkäse, aber Bratwurst ist auch gut, dann Grillkäse finde ich übrigens jetzt auch, habe ich jetzt auch öfters auch gegessen, ist je nachdem wie der zubereitet ist, manchmal auch richtig lecker, mhm. Ja. Auch richtig sättig, da passt dann auch gar kein Steak mehr dann rein.
Nee, deswegen nur die Bratwurst dazu.
Und bei dir, Christiane, was gibt's dann dazu?
Also ich würde das Steak nehmen, aber Grillkäse ist tatsächlich echt, das ist mittlerweile im Kommen mit Pepperoni zusammen, also ja.
Aber gibt's hier nicht, da wollte ich dich jetzt nochmal fragen, gibt's nicht bei euch in der Pfalz auch so ganz komisch, nee, nicht komisch, wie soll ich das sagen? Mein Mitbewohner aus dem Studium kam ja auch aus der Pfälzer-Ecke da bei Worms und bei denen gab es immer so komische, wie hieß das nochmal, was man da gegrillt hat? Das war irgendwie so ein, war das Saumagen oder so, kann man, heißt das so, das ist aber nicht
doch,
Saumagen.
Das gibt's, ja, da gibt es manchmal auch so Pelzerteller, also wenn du in hoch angesehene Restaurants bei uns in der Pfalz da hingehst, ne, und dann gibt es immer so Pelzerteller, da ist Saumagen, da ist eine Bratwurst mit dabei. Also alles mögliche. Da kriegst du einen richtigen Teller voll mit Pfälzer Spezialitäten.
Ja, sowas habe ich nämlich da auch mal gehört oder gegessen. Aber und Saumagen war aber doch jetzt nicht der Magen von der Sau, sondern das hieß nur so irgendwie, glaube ich. Oder
genau,
hat mir
was
Falsches erzählt, damit ich das esse.
Das stimmt.
Nee, also das war. Ja, das war auf jeden Fall lecker. Das gab es dann nicht mal beim Hoffest im Brötchen dann. Irgendwie Saumagen mit im Brötchen oder so. Das war lecker. Ja.
Klingt auf jeden Fall nicht so appetitlich.
Nee. Deswegen, ich hoffe, dass das auch so war, dass wirklich kein Saumagen war. Wobei, ich lebe ja noch und hat auch geschmeckt, deswegen kann nicht so schlimm gewesen sein. Egal, was drin war. Ja, Carina, jetzt
aber wisst
ja noch,
ihr, was das ist?
Nee, wie gesagt, ich meine, das war irgendwie, also alles so etwas klein und fein, sag ich mal, ich glaube, das waren irgendwelche Sachen, die da beim Wurst irgendwie übergeblieben sind, die werden dann in so Form gepresst, oder nicht gepresst, aber das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, so wie so ein gröberer Leberkäse oder so.
Genau,
also so ein ganz grober Leberkäse, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen, soweit ich das noch vor Augen habe.
Muss ich mal googeln, später,
was das ist. Wir machen einfach eine Tour in die Pfalz und dann, dann kriegt jeder mal was davon, ja.
Dann essen wir alle mal einen Pfälzerteller.
Ja, und was gibt's zum Grillkäse, Pfälzerteller, Steak dazu? Bier, Wein oder auch was Antialkoholisches? Freya.
Oh, also ich würde sagen, tendenziell eher Bier statt Wein oder, naja, wenn das Wetter irgendwie gut ist, kann man sich ja auch ein lustiges Getränk mischen, irgendwie Lidé oder so, mit ein bisschen Klimbim drin, verbeeren.
Ja, klingt auch gut, ja.
Oder eine gute Spezi.
Und bei dir, Christiane, Wein also, in der Pfalz?
Ja, natürlich, weil wir müssen ja unsere Winzer unterstützen. Bei uns wird aber tatsächlich beides getrunken. Also wir haben Wein und aber auch Biertrinker. Deswegen ist es bei uns so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin tatsächlich von meiner Studizeit ein bisschen biergeprägter. Ich habe immer Helles getrunken. Ja, aber seitdem ich wieder zu Hause bin, hat sich das wieder normalisiert, hat sich angepasst. Ja.
Ach ja, schön.
Ja, das hört sich, dann haben wir die wichtigen Fragen jetzt auch noch geklärt, die nach Essen. Und jetzt steht nur noch die Frage im Raum, was ist im Saumagen drin? Aber da werden unsere Zuhörer mit Sicherheit jetzt Aufklärung schaffen. Ansonsten freuen wir uns dann auf ein Testessen bei Christian in der Region. Und mit Sicherheit finden wir dann auch irgendwie eine Gelegenheit dazu. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, Christian Freier, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch bei unserer Tour da zu unterstützen, bei der Mission Agritechnica. Dass ihr da den Landwirten die wichtigen Fakten entlockt habt und dass diese interessanten Videos dabei rausgekommen seid. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
Danke, Mädels. Ja, vielen Dank.
Vielleicht danke. Sehen wir uns ja nächste Woche.
Ja, Carina, das war ja wieder eine interessante Folge, wie ich fand. Ich finde das ja immer, ich unterhalte mich sehr gerne, muss ich sagen, über Kartoffeln. Deswegen freue ich mich. Dass du natürlich meine Podcast-Co-Moderatorin oder Mitmoderatorin bist, weil wir dann oft das Thema Kartoffeln haben, weil ich mag einfach gerne Kartoffeln. Auch als erstmal zum Essen, aber auch den Anbau von Kartoffeln irgendwie, ich finde das immer spannend, da könnte ich mich wirklich immer öfters drüber unterhalten und deswegen fand ich das heute besonders cool, jetzt da so viel Kartoffelpower hier in der Folge zu haben und dann noch Lemken Technik und Neuheiten, das ist natürlich mein erstes großes Steckenpferd nach Kartoffeln und dann noch diese beiden Themen in einer Folge zu vereinigen, das war natürlich sehr spannend und interessant für mich.
Das ich hoffe, hast du.
Für dich auch, Carina.
Ja, natürlich, das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Ich mag einfach Kartoffeln, das ist ein schöner Satz. Ich mag auch Kartoffeln einfach. Nee, sage ich ja auch immer, das ist einfach für mich ja auch einfach das Produkt hier im Betrieb, was mein Lieblingsprodukt ist, weil man eben auch ne so dieses fertige Produkt in den Händen hast. Du erntest ja. Diese Kartoffel, die du abends auf dem Teller hast, wo du den Kontakt zu den Menschen hast, wo der Bezug einfacher herzustellen ist auch, weil klar, ne, Getreide und so ist halt immer ein bisschen schwieriger, wenn es dann noch in, egal was jetzt daraus gemacht wird, Mühle oder, da ist das Endprodukt ja einfach noch nicht da und deswegen liebe ich auch einfach Kartoffeln und deswegen habe ich mich natürlich auch über die beiden Mädels sehr gefreut, die ich ja auch, wie gesagt, letztes Jahr auf der Kartoffeltour kennenlernen durfte und ja, fand es auch einfach spannend, zwei Seiten da zu haben. Ne? Einmal die Züchterseite, dann natürlich Christiane, die dann mit ähnlichen und trotzdem anderen Problemen kämpft wie ich und ja, deswegen denke ich auch, haben wir da auf jeden Fall wieder eine runde Sache hinbekommen. Aber was mir übrigens während der Aufnahmen eingefallen ist, das wollte ich natürlich nur nicht dann reingrätschen, mir ist eingefallen, dass wir noch eine Folge haben, wo wir zu viert waren. Waren es allerdings auch drei Männer und zwar mit dem Akramakast. Habe ich kurz drüber nachgedacht, dass ich dachte, wir saßen schon mal zu viert hier und es ist halt, also es macht vielleicht auch nur als kleiner Hintergrund, es macht auf jeden Fall schon einen Unterschied, wenn noch mal eine Person mehr da ist, so dieses
das stimmt.
In Anführungszeichen, dass man Angst hat, nicht so oft zu Wort zu kommen oder beziehungsweise, ne, man möchte ja auch den Gästen dann einfach den Raum geben, weil uns beide hört man ja sowieso genug hier oder nicht genug, im besten Fall nicht genug, aber genau, ja. Und dann, dass man dann manchmal schon denkt so, und das war ja beim Agrarmarkt-Cast bei mir auch sehr der Fall, dass man dann denkt so, oh Gott, ich habe gar nicht so viel gesagt, aber das ist ja auch nicht wichtig, dann, wie gesagt, es geht um unsere Gäste und ja, und trotz, dass wir zu viert waren, glaube ich, haben wir eine runde Sache da wieder
hinbekommen. Ja, dann glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja, Carina, dann wünsche ich dir einen guten Start in die Woche. Danke. Und unseren Zuhörern einen guten Start in die Woche, beziehungsweise fast schon einen guten Start ins Wochenende, fällt mir jetzt gerade auf, wenn ich dazu sage. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Infos habt zum Saumagen und zu anderen Sachen, die ich erzählt habe und die nicht vielleicht nicht richtig waren, dann immer gerne her damit. Ich bin immer für Belehrung offen und ansonsten, Carina, überlasse ich dir wie immer das letzte Wort und du kannst nochmal deine Worte an unsere Zuhörerschaft richten.
Ja, vielen Dank. Auch ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören, bedanke mich bei den beiden Mädels, dass ihr mit dabei wart und ja, wünsche allen gute 2 Wochen, bis wir uns dann eben wieder hören, egal wann die Folge gehört wird, ob Wochenende oder Wochenstart und ja, würde sagen, bis in 2 Wochen. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.